Solange eine Stelle Gold liefert, ist es nicht nötig, eine andere Stelle aufzusuchen, nicht wahr? Immer weiter graben. Hier ist eine Unmenge von Gold im ersten Kapitel des ersten Petrusbriefes. Wir haben uns jetzt mit zwei Abschnitten befasst. Wir sind bereits gestern in den dritten gekommen. Die einführenden Worte, der Einführungsgruß, der besteht aus den Versen 1 und 2. Dort ist reichlich Material zu bedenken. Dann fanden wir in den Versen 3 bis 12 ein Lob Gottes, das wir uns zum Vorbild nehmen können. Ein Lob, das unser Heil eigentlich umfasst von Anfang bis Ende. Wir sind gekommen zu den Versen 13 und ferner. Eigentlich geht dieser Abschnitt bis Kapitel 10, bis Kapitel 2, Vers 10, denke ich. In diesem Abschnitt sieht der Apostel Petrus seine Leser immer noch als Wiedergeborene. Dieses Mal geht sein Blick nicht unmittelbar zu Gott, dem Vater, den er lobt, wie in den Versen 3 bis 12, sondern er schaut sie in die Augen gleichsam und ruft sie jetzt auf zu einer entsprechenden Nachfolge. Er hat Gott gelobt für das große Heil und damit sie auch daran erinnert und ihnen ein Lob in den Mund gelegt. Aber jetzt ruft er sie auf zu einem entsprechenden Wandel. Deshalb, weil Gott so viel für uns getan hat und so lobenswert ist, deshalb gebührt es sich, dass wir uns entsprechend behalten. Auf dem Weg zu dieser Hoffnung hin soll unser ganzes Wesen, unser ganzer Wandel gekennzeichnet sein von dieser Hoffnung. Nicht soll man den Eindruck haben, diese Christen, die sind genau wie wir, die werden hier auch sich schön einrichten und sie rechnen damit, hier schon eine längere Zeit zu bleiben. Nee, wir sind vorübergehend. Und wenn wir auch Häuser bauen und einiges machen, was sie machen, soll unsere Richtung, unser Wesen, unser Wandel doch gekennzeichnet sein von einem Weggang. Wir sind unterwegs, wir bleiben hier nicht. Ich muss immer wieder denken an das Sprichwort aus Indien, kommt wahrscheinlich aus Nordindien, da muss eine Brücke gewesen sein, an der ein Spruch angebracht war. Dieses Leben ist eine Brücke. Gehen Sie hinüber, aber bauen Sie nicht Ihr Haus darauf. Das ist ein weises Wort aus einem Heidenland. Ich nehme nicht an, dass es von Christen stammte, aber es ist ein gutes Wort, das wir uns beherzigen können. Deshalb, was? Seid kampfbereit, seid arbeitsbereit, es gibt Dinge zu tun, bevor wir dort ankommen. Es gilt, andere mitzunehmen. Der Apostel Petrus wird jetzt bis Kapitel 2, Vers 10 einige Aufrufe machen. Deshalb achten wir jetzt in diesen Texten, es sind einige Kurzabschnitte bis zu Kapitel 2, Vers 10, die gekennzeichnet sind von einem ganz spezifischen Aufruf. Es sind so Wort- oder Versgruppen, in denen ein Satz herausspringt als ein Aufruf, eine Aufforderung. Den ersten Aufruf haben wir in Vers 13. Setzt eure Hoffnung, ganz auf die Gnade, die offenbart werden soll. Das beschreibt er nun. Er beschreibt die Vorbereitung dieses Hoffens, wie wir uns vorbereiten können auf ein Hoffen, damit wir wirklich lernen zu hoffen und unseren Blick richten können auf diese Hoffnung. dann zeigt er uns, wie wir hoffen können, gezielt und vollkommen auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi, wie Kinder des Gehorsams, dort motiviert er uns, in Vers 14. Und dann hat er zwei Worte, eine Mahnung und noch einen Aufruf innerhalb dieses Textes, um uns zu helfen, in rechter Weise unseren Blick auf die Hoffnung zu richten. Das erste ist die Mahnung, formt euch nicht, etwas, das wir nicht tun sollen. Formt euch nicht. Und das zweite liegt in Vers 15, werdet heilig. In einigen Übersetzungen liest man, seid heilig. Aber der Apostel Petrus gebraucht hier das Wort werden, das manchmal mit seid übersetzt wird. Aber vielleicht, so sagen einige Ausleger, zu schnell. Gott gibt uns Zeit zum Werden. Für mich ist das tröstlich. Auch in Epheser 4, Ende des Kapitels und Anfang Kapitel 5, seid so und so, liest man auch. Aber dort steht werdet. Gott gibt uns Zeit zum Werden. Allerdings sollen wir dann auch wirklich darauf bedacht sein zu werden, um zu sein. Nun zu Vers 14. Wie Kinder des Gehorsams, formt euch nicht nach dem Schema der früheren Lüste, denen ihr in eurer Unkenntnis dientet. Was sind Kinder des Gehorsams? Vielleicht hat man gehorsame Kinder in seinem Text. Kinder des Gehorsams sind gehorsame Kinder, aber noch etwas mehr. Es lohnt sich schon, hier beim griechischen Wortlaut zu bleiben. Wir haben dort den Westphal. Es stimmt, dass dieser Westphal adjektivische Bedeutung hat. Gehorsame Kinder, Kinder, die gehorsam sind. Dennoch vom Text her, vom Zusammenhang her, hat es schon seine Bedeutung, dass er den Westphal gebraucht. Sie kommen als Kinder Gottes vom Gehorsam her. Sie sind Kinder eines ganz bestimmten Gehorsams. Tun wir noch einmal einen Blick auf Vers 3. Oder Vers 2. Erwählt gemäß der Vorauskenntnis Gottes des Vaters in oder durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam. Wir wurden gerufen von Gott, wir wurden umworben vom Heiligen Geist einmal, um uns auszuliefern an Jesus Christus. Dieser Gehorsam, der hier erwähnt wird, ist ein Gehorsamsakt, unsere Umkehr, unsere Bekehrung. Gehorsam kann in der Schrift verstanden werden als ein bestimmter Akt oder auch als eine Serie von Taten, das heißt einen Weg des Gehorsams. Das ist ein gehorsamer Junge oder ein gehorsamer Knecht und so weiter kann man sagen. Der ist stets so gekennzeichnet. Aber es kann auch eine punktuelle Sache sein, wie in der Bekehrung. Der Apostel Petrus, ich denke, ich habe diesen Vers vielleicht schon erwähnt, in diesen Tagen, vielleicht lohnt es sich, den aufzuschlagen, denn er wird manchmal verschieden übersetzt, aber dort klingt dieser Begriff oder diese Bedeutung an. Apostelgeschichte 5. Die Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 32, denke ich, ist das. Petrus und Johannes werden verhört. Aber Petrus antwortet nach Vers 29 und sagt, es gehört sich, Gott als Autorität uns zu fügen, mehr als den Menschen. Und er führt das dann weiter aus und sagt in Vers 32 am Schluss, und wir sind seine Zeugen von diesen Dingen, aber auch der Heilige Geist, den Gott denen gab, die sich ihm als Autorität fügen. Das ist ein starkes Wort, das im Kontext gebraucht wird. Wem gibt Gott seinen Geist? Wer wird Kind Gottes? Der, der sich beugt auf den Ruf Gottes hin zur Buße, der beugt sich unter seine Schuld und dann unter die Herrschaft Christi und nimmt ihn an als Herrn und Retter. Nimmt er ihn an in der Buße als Herrn, bekommt er ihn im Vertrauen als Retter. Aber die Herrschaft, darum geht es zuallererst. Denn die hatte man verlassen. Und im Zeichen dieses Verlassen ist er ja ein Nichtbekehrter. Ein Nachfolger Adams und Evas. Wir alle kommen vom Ungehorsam her. Und wir sind in diesem Ungehorsam geboren, dieser Sünde, in dieser Finsternis. Und jetzt gilt es, gerufen zu werden. Und die Antwort auf diesen Ruf, das ist ein Gehorsamsakt, in dem wir uns der Autorität Gottes fügen. Von diesem Gehorsam ist in 1. Petrus 1, Vers 2 gesprochen. Und von diesem Gehorsam her kommen wir. Als wir uns beugten, hat Gott ein Ja zu unserem Ja gesagt. Und hat geantwortet mit seiner Erwählung. Das heißt, er hat uns kostbar und geschätzt gemacht. Hat uns zu seinen Kindern gemacht. Und jetzt sind wir Kinder Gottes des Gehorsams. Aber das andere gehört auch dazu. Denn so wie wir angenommen haben den Herrn Jesus Christus, so wandeln wir in ihm. Waren wir gehorsam und beugten wir uns, so ist unser ganzes Leben gekennzeichnet von diesem Akt des Gehorsams. Wir sind also Kinder des Gehorsams. Und so kann Petrus sie ansprechen, auch unabhängig von dem, was gerade an diesem Morgen geschehen sein mag, als sie diesen Brief von Petrus zur Kenntnis nahmen, als er ankam in der Gemeinde. Da kann ja allerhand zwischen ihrer Bekehrung und dem Tag des Ankunfts dieses Briefes geschehen sein. Aber Petrus schreibt im Voraus, wenn der Brief ankommen soll, werden sie Kinder des Gehorsams sein. Ja? Das ist ein Stück Vertrauen, aber auch rechte Wahrheit, einerlei, was vorgekommen sein mag. Er darf sie aufrufen, seid, was ihr seid. Kinder des Gehorsams. Was heißt das jetzt? Das heißt zweierlei, etwas nicht, etwas ja. Formt euch nicht. Es geht um ein Formen, Morphe, Transformation. Wir werden geformt von irgendetwas. Nun gibt es das Selbstformen, die Selbstverwirklichung und es gibt das geformte Werden. Um diese zu verstehen, will ich jetzt auf Römer 12 aufmerksam machen. Diesen Vers darf man aufschlagen mit dem Daumen bei 1. Petrus. Römer Kapitel 12. Vers 2, nachdem man nach Vers 1 den Leib dargebracht hat, um Gott zu dienen, gilt es jetzt, seinen Willen zu erfahren, um diesen dann im Dienst zu tun. Und da sagt der Apostel, ähnlich wie Petrus das tut, überhaupt besteht eine große Ähnlichkeit in der Glaubenslehre des Apostels Paulus und des Apostels Petrus. Das ist eine gute Hausaufgabe oder in einem Kreis des Bibelstudiums. Mal die zwei Anschauungen, Glaubenssätze, die Glaubensvorstellungen, die Theologie, die Dogmatik von Petrus und Paulus zu vergleichen. Immer wieder sind da Ähnlichkeiten, auch an dieser Stelle. Paulus schreibt hier, formt euch nicht. Wieder dieses Formen, und zwar in der Sichform, formt euch, und verneinend, formt euch nicht. Wie? Nach dem Schema dieser Welt, ja? Nach dieser Welt, sondern lasst euch umgestalten. Jetzt wird passiv geschrieben. Lasst euch umformen. Gott will uns formen. Die Welt will sich selbst formen. Die will sich selbst in die Hand nehmen. Die will sich selbst werden lassen. Alles ist von selbst gekommen. Der Mensch ist von sich selbst da. Und er will sich selbst verwirklichen. Und es geht immer wieder um das Selbst, ich. Und darüber müssen wir Buße tun. Das müssen wir hinter uns lassen. Das ist von der Welt. Das ist das Denken dieser von Gott abgefallenen Welt. Und diese Denkweise muss abgelegt werden. Und eine ganz neue Denkweise adoptiert werden, angenommen werden. Er will aus uns etwas machen zur Verherrlichung seines Namens. Er hat uns geschaffen am Anfang in seinem Bilde. Wir sind abgefahren, aber jetzt will er uns neu gestalten. Er will nicht, hat nicht aufgegeben. Er will uns neu gestalten in seinem Bild. Das ist ja ein hohes Ziel, wenn man das bedenkt. Lasst euch also umgestalten. In Kapitel 8 hat er gesagt, dass das das Ziel sei, das Ebenbild des Sohnes. Er ist das Ebenbild Gottes, 28 bis 30, 31 dort. Und wenn wir so in die Ähnlichkeit Jesu gestaltet werden, dann ist das ein Stück Wiederverherrlichung. Wir hatten ja die Herrlichkeit Gottes in Adam und Eva, diese Herrlichkeit verloren wir. Und wenn wir durch Jesus wieder in Gemeinschaft mit dem Vater kommen, dann verherrlicht er euch aufs Neue. Das heißt, er macht uns so, wie er ist, ihm ähnlich. Formt euch nicht, sondern lasst euch umgestalten. Durch die Erneuerung eures Denksinnes, da beginnt es in unserem Denken. Zurück zu 1. Petrus. Formt euch nicht nach dem Schema der früheren Lüste. Dann lief ihr nach den Wegen und Gedanken, Vorstellungen der Welt. Das waren Lüste. Eine Lust kann gut sein, sie kann verkehrt sein. Sie ist einfach Freude an etwas. Dieses waren aber, als wir noch nicht Christen waren, diese früheren Lüste waren schädliche, sie waren verderbliche Lüste. Petrus sagt, nehmt das nicht zum Schema, zu einem Muster. Nun, wenn man in die Sünde einwilligt, ist das ja eine einzelne Tat. Man fällt in die Versuchung zur Lust an irgendetwas. Aber Paulus spricht hier, oder Petrus spricht hier von einem Schema. Ich denke, wir kennen unsere Umwelt gut genug, um zu erfahren, dass, oder zu wissen, dass dieses ein Muster ist, eine Lebensweise. Ich sprach mit einem Bruder aus unserer Gemeinde in Kelowna, schon vor Jahren, wollte wissen, wie es an seinem Arbeitsplatz aussieht, ob er Gelegenheit hätte zum Zeugnis und so weiter. Und dann sprach er von seinen, er hatte nicht viele Kollegen, ein oder zwei vielleicht. Aber wie die so lebten, das Leben am Wochenende war tatsächlich ein Schema. Ja. Dies und das, und besäuft sich und dann kommt der Kater und so weiter. Montagmorgen ist man wieder da, so hart gleich. Und dann arbeitet, verdient Geld und dann am nächsten Morgen geht es wieder so. Ja. Ein Schema. Immer hinein in den Sumpf. Und zurück und dann wieder in den Sumpf hinein. Das ist ein Schema. Das ist die Lebensweise des alten Menschen, der wir waren. Nun mögen wir vielleicht nicht gerade so augenscheinlich in den Schmutz getappt haben. Vielleicht waren wir sehr nette Leute und von Menschen her gesehen sehr fromme Leute. Aber Paulus entlarvt uns, nimmt einmal den Schleier vor dem Herzen weg. Und sagt, du bist in deinem Inneren genauso schlimm wie der, der es auslegt. Und das stimmt. Man ertappt sich manchmal selbst dabei. Fromme Leute können innerlich der Pornografie verfallen sein. Die müssen keinen Computer haben. Es gibt ältere Frauen, die blättern gerne in der Illustrierten. Sie sehen sich als Frauen gerne die Bilder von schönen Frauen an und ergötzen sich daran. Das ist Fleischeslust, ja. Das nahm mich Wunder, dass eine Frau das tun würde. Männer ja, aber eine Frau, ja. Wir leben innerlich. Paulus sagt sogar, du Jude, der du andere anklagest, dass sie stehlen würden, stiehlst du? Wir tun in unserem Herzen alles das, was nicht Christen tun, die es vielleicht äußerlich, das Gesetz äußerlich brechen. Paulus sagt, auch wir wandelten so wie die Heiden. Und er sagt an einer Stelle, ich war unsträflich im Gesetz. Niemand konnte mir etwas vorwerfen. Ich war perfekt als Schauspieler. Aber bei dem letzten Gebot konnte er sich vor Gott nicht mehr verstecken. In Römer Kapitel 7, wo er zeigen will, wo Gott ihn abgeholt hat, als Sünder, da führt er das letzte Gebot an. Lass dich nicht gelüsten. Wer will das schon wissen, was mir nicht gelüstet, ja? Ich kann sehr schön durch die Straßen gehen. Fast niemand sieht meine Augen, wo die hinschielen oder was ich denke. Aber im Herzen sieht Gott, was ich wünsche, was ich liebe, was ich will. Und dort hat Gott ihn abgeholt. Das Wort hat ihn getroffen und ihn zum Sünder gemacht und er starb, heißt es. Aber dann natürlich kam Jesus in sein Leben. Formt euch nicht nach diesem Schema. Denkt daran, dass ihr durch den Gehorsam an Jesus Christus Kinder des Lichts, eines neuen Lebens, einer neuen Hoffnung geworden seid. Nach dem Schema der früheren Lüste, denen ihr in eurer Unkenntnis dientet. Die Schrift schreibt mancher Sünde der Unkenntnis zu. Nicht nur der Unkenntnis, aber ein Stückweise ist es so, dass viele Menschen sündigen, weil sie nicht besser wissen. Das Gewissen ist inzwischen gestillt worden und so handeln sie in Unkenntnis. Auch Paulus selbst gibt das zu. Aber als der Herr ihn erleuchtete, natürlich kehrt er sofort um. Das ist Vers 14. Dort haben wir das Verneinende. Jetzt kommt das Bejahende. Wozu werden sie jetzt aufgerufen, wenn sie jetzt wirklich ihren Blick auf die Hoffnung richten wollen? Sondern wie der euch rief, heilig ist. Hier wird der Blick auf Jesus, auf den Vater gelenkt, so zu sein, wie er ist. Es geziemt sich, dass Kinder so sind, wie die Eltern es sind. Gott hat den Eltern die Kinder gegeben, nicht dem Staat. Er hat sie den Eltern gegeben, denen sie auf die Welt brachten. Von zu Hause aus, vom Erbe her, vom Erbgut her, sind sie schon ein Stück den Eltern ähnlich, manchmal mehr den Großeltern. Aber sie erben ein Stück von dieser Familie. Und jetzt in der Erziehung soll das weiter, soll entwickelt werden. Und sie sollen so werden, wie die Eltern sind. Das heißt, es wird erwartet, dass die Eltern natürlich so sind, wie Gott sind. Das heißt, das ist die normale Erziehungsweise. Und so sollen wir werden, wie unser Vater ist, der uns gezeugt hat. Sondern wie der euch rief und zu seinen Kindern machte, durch den Heiligen Geist umwarb, wie der heilig ist, werdet auch selbst heilig in aller Lebensführung. Es werden verschiedene Wörter gebraucht für unseren Lebensweg. Das eine Wort ist Wandel, das wir mit Wandel übersetzen können. Heute ist es nicht mehr so gebräuchlich. Aber Thomas Jettel und ich haben uns überlegt, wir meinen an einigen Stellen, auch wenn wir leserlich übersetzen wollten, sodass das Wort in der Gemeinde auch gelesen werden kann. Wir haben immer wieder versucht zu hören, wie hört sich das, wenn das jetzt in der Gemeinde gelesen wird, ja, gehört wird. Kann man das wenigstens einigermaßen mitbekommen. Und dann haben wir gemerkt, ja, Wandel, das ist schon ein älteres Wort. Aber an einigen Stellen lohnt es sich, alte Wörter noch zu retten, gleichsam. Damit sie nicht ganz verloren gehen, denn sie sind so gut, sie sind so geeignet. An dieser Stelle ist Wandel immer noch das beste Wort. Aber an dieser Stelle, wo in unseres Textes, da haben wir ein anderes Wort, das wir mit Lebensführung übersetzen können, eine Lebensweise. Wie führen wir unser Leben? Das ist ähnlich wie Wandel, es ist ein Synonym, das stimmt. Aber es ist doch ein anderes Wort. Und diese Lebensführung, die soll eine heilige sein, und zwar in allen Teilen. An dieser Stelle sind wir heute gefordert. Die Christenverfolgung ist auf uns gekommen, bevor wir es merkten. Vielleicht jetzt ein Stück zurück, damit wir den Hintergrund kennen. In der deutschen Theologie, im deutschen Denken über die biblischen Wahrheiten, gibt es zwei Begriffe für die Theologen, die systematischen Lehren erarbeiten. Es sind zwei Begriffe, Dogmatik und Ethik. Die zwei machen die systematische Theologie aus. In englischsprachigen Ländern ist es nicht ganz so, ich finde dieses die bessere Anschauung der biblischen Wahrheit. Die Dogmatik ist die Betrachtung der Wahrheit, die da ist. Was ist? Was hat Gott gesagt? Was hat Gott gelehrt? Was ist die Wahrheit? Das ist die Dogmatik. Was glauben wir schon? Was ist schon da? Die Ethik ist das, was erst noch werden soll. Die Ethik ist die Antwort auf die Dogmatik. Die Ethik ist das, was wir tun sollen. Die Sache mit dem Guten und Bösen. Was ist richtig, was ist nicht richtig. Die Ansätze an dieser Stelle sind verschieden. Die Ethik ist auch schon von der Theologie her etwas verschwommener, etwas unklarer. Sie ist viel schwerer zu systematisieren als die Dogmatik. Viel schwerer. Der eine Ethiker kommt von der Liebe her, hat erkannt, die Liebe ist die Zusammenfassung des Gesetzes und so weiter. Der andere kommt vielleicht noch eher vom Gesetz her, denn das Gesetz liefert die Ethik. Ein anderer, Bonhoeffer, kommt von der Nachfolge her. Gebraucht diesen Begriff als Sammelbegriff für unseren Wandel, das, was wir zu tun haben. Ist auch ein guter Gedanke. Es gibt also verschiedene Ansätze. Aber immerhin ist die Ethik das, was wir zu tun haben. An dieser Stelle hat die Welt uns überrascht. Der Feind. Im Osten war die Konfrontation eine direkte. Es gibt keinen Gott. Dagegen kann man bald ankommen. Ja. Dann wehrt man sich. Doch, es gibt einen Gott. Und dann ist man bereit, dafür zu sterben. Es gibt Jesus Christus. Die Wahrheiten sind klar. Und dann bezieht man Stellung. Im Westen war die Revolution, die Verfolgung, subtiler. Und dort kam man von der Seitentür. Ja. Vorne war das aber alles schön. Ja, du darfst an Gott glauben, du darfst an Jesus Christus, ihr dürft eure Gottesdienste haben, aber in der Schule und so weiter, ganz subtil in den Massenmedien, kam ein Einfluss, ja, das ist nicht so schlimm, ihr seid so gesetzlich und so weiter und so weiter. Durch verschiedene Einflüsse, Stimmen und so weiter, sind wir aufgeweicht worden, überhaupt durch den Wohlstand, haben wir uns daran gewöhnt, zu tun, was wir gerne vorziehen. Der eine liebt diese Temperatur, der baut sein Haus entsprechend, der andere lebt das lüftig und so weiter. Wir können uns nach unseren Wünschen unser Leben gestalten. Und dieser Ansatz ist schon gefährlich. Es ist viel leichter, wenn man uns vorschreibt. Es ist schwerer, das stimmt. Aber es ist leichter, die Richtung zu finden. Und so haben wir hier eine richtige Aufgabe, wirklich zu erfahren, was gefällt denn dem Herrn. Aber jetzt, durch die Ethik, kommt von innen her die Aushöhlung der Dogmatik. Wir merken jetzt, wie eine Gemeinde, eine Glaubensrichtung nach der anderen, ausgehöhlt wird in der Dogmatik. Von innen her, von der Ethik her. Und bald wird auch dieses zusammenklappen und die Verfolgung wird perfekt sein. Wollen wir auf der Hut sein? Wir wollen in allen Stücken unserer Lebensführung, in allen Stücken, Erziehungsfragen, Schulfragen, Musikfragen, Kleidungsfragen, Verhaltensfragen, ja, Sittenfragen, gibt man die Hand oder gibt man sie nicht? Das sind Kulturfragen. In allen diesen Fragen haben wir zu fragen, was ist die Wahrheit? Und wir haben uns abzugewöhnen, zu sagen, das ist halt Meinungsangelegenheit oder das ist Kulturangelegenheit und das sei neutrum, das heißt, das sei neutral. Nee, alles, alle Kultur kommt irgendwo her. Im Inneren, bei allen Menschen, ist das Gewissen da, das steht am Anfang. Und dieses Gewissen äußert sich verschieden in den Völkern. Ob man sich die Hand gibt, ob man mit der Nase grüßt, wie die Asiaten, ob man mit dem Mund küsst und, oder mit der Wange und so weiter, das sind alles, das hat alles seine Bedeutung. Keine Kultur ist vollkommen, aber immer wieder merkt man, aha, das kommt von dort her und das hat seinen Sinn, seine Bedeutung. Nun gilt es für uns, ob wir nun Asiaten sind oder Südamerikaner oder Europäer, gilt es ganz neu zu fragen, auch in Kulturfragen, was sagt denn die Schrift? Wie wäre es, wenn Jesus einmal anfangen würde, unser Leben zu gestalten, von morgen früh bis abends spät und durch die Nacht? Wie würde das aussehen? Dann stellen wir fest, dass manches, das wir beobachtet haben, vom Gewissen her und von dem Evangelium her durchaus stehen lassen. Das kann man stehen lassen. Einiges anderes muss man vielleicht etwas korrigieren. Anderes, es muss ganz abgelegt werden, das muss neu werden. Ja. Die Hand können wir ruhig geben, aber heute, wo so viel Krankheit über die Hand verbreitet wird, denke ich, ist es schon ganz angebracht, wenn man nicht mehr so die Hand gibt. Einfach damit es ein bisschen leichter ist. Wir können auch anders grüßen. Herzlich grüßen mit einem warmen Ton und so weiter. Ja. Ich bin durchaus für das Handgeben. Ja. Ich will nur etwas andeuten, etwas vorschlagen. Ich persönlich als älterer Mensch, der es mit der Lunge zu tun hat, ich bin sehr anfällig für Lungenentzündung und dann freue ich mich schon, wenn ich nicht unbedingt die Hand geben muss. Jetzt bin ich stark, ich bin wieder fit, ich bin dankbar dafür, aber man weiß nie. In unserer Gemeinde haben wir das erlebt. Die Geschwister waren sehr lieb und sind uns entgegengekommen. Ja. Besonders als ich sehr gefährdet war, da hat meine Frau schon so ein bisschen die Vorgarde dann gespielt und mich, die Leute von mir abgewandt oder mich geschützt. Das sind so kleine Beispiele. Soll es kein Kleid lang oder kurz sein? Soll es einen Schlitz haben oder nicht? Soll das Haar kurz oder lang sein? Soll es Wellen haben oder nicht? In aller Lebensführung fangen wir einmal, uns Rechenschaft zu geben, warum wir das tun. Was ist schön? Ist das schön, was die anderen tun, was aus Paris kommt, oder London oder New York? Wo ist unser Maßstab? Wie ist unser Schönheits-, unser ästhetisches Gewissen? Wir haben ein moralisches Gewissen, das kennen wir am besten als Gewissen. Aber wir haben auch zwei andere Gewissensarten. Wir haben ein ästhetisches Gewissen, das heißt, von Natur aus ist dort eine Anlage, ein Wissen um das, was sich gehört, was schön ist. Buddha Grohl weiß jetzt, wovon ich spreche. In der Musikfrage, wenn jemand jetzt ein Klavier spielt, die meisten von uns würden vielleicht nicht erkennen, ob das Klavier nun wirklich gestimmt ist oder nicht. Übrigens ist kein Klavier richtig gestimmt. Das hat mit der Zahl der Wellen zu tun. Aber es ist genügend gestimmt, sodass es für uns angenehm ist. Ja? Aber wenn jetzt das Klavier als solches ein wenig verstimmt ist, würden die meisten von uns das vielleicht nicht hören. Aber der, der wirklich feines Ohr hat, der hört es. Aber was er hat als feines Ohr, das hat ein jeder von uns. Nur nicht genauso exakt, nicht so empfindlich. Der, der nicht singen kann, der kann Freude haben an gutem Singen. Er kann vielleicht nicht alles erkennen, was gut ist, oder wo das verkehrt ist und wo es richtig ist, aber er hat Freude daran. Das heißt, in jedem von uns ist schon eine Anlage zur Beurteilung dessen, was schön ist. Oder Farben. Welche Farben passen zusammen? Passen wir dort auf? Wir haben eine neue Auffassung von Schönheit in der Kunst. Wir haben früher gelernt, es gab die drei Grundfarben, nebst Weiß und Schwarz. Und dann haben wir gelernt, welche Farben zusammenpassen. Das ist heute passé. Heute kannst du Blau und Grün einfach durcheinander werfen. Man hat sich daran gewöhnt. Genau wie in anderen Stellen der moralischen Ethik. Das heißt, wir haben einen Sozialismus der Werte. Wird alles eingeebnet. Alles geht. Alles ist in. Ja. Du darfst ein Kleid haben, von welchem Stoff aus. Alles passt zu jedem Tag. Der Sonntag ist kein Unterschied mehr. Der Sonntag ist heute eingeebnet. Es gibt Leute, die gehen zum Arbeitsplatz in Sonntagskleider und am Sonntag kommen sie in Arbeitskleider. Das heißt, von unseren früheren Vorstellungen her gesehen, am Sonntag kommen sie mit Arbeitskleider in die Versammlung. Auf den Kopf gestellt, sagen wir. Ich will hier keine langen Antworten geben. Ich will uns aufmerksam machen auf die Notwendigkeit, dass wir Petrus Aufruf hier nachkommen und uns fragen, wie sieht das aus, wenn wir in allen Stücken unserer Lebensführung uns Jesus anpassen und ihm Freude machen und heilig sind, ihm ganz geweiht. Heilig heißt ihm geweiht sein. Formt euch nicht nach der Welt, sondern lasst euch, werdet heilig, selbst heilig in aller Lebensführung. Nun begründet der Apostel diesen Aufruf, weil, hier ist ein starkes Begründungswort, nicht denn, sondern weil. Das ist etwas stärker als denn. Beide sind Begründungswörter. Hier führt der Apostel an, weshalb wir in allen Lebensbereichen uns heiligen lassen sollen. Und er zitiert ein alttestamentliches Wort, weil geschrieben steht, deshalb. Und jetzt führt er ein Wort an, das aus dem alten Israel kommt. Israel ist aus Ägypten gekommen, ist unterwegs nach Sinai. Und bevor sie noch in Sinai ankommen, sagt Gott dieses Wort. Ich denke, es stammt aus 2. Mose 17, stimmt das? Dritte Mose 11. Ich denke, es steht ein ähnliches Wort in 2. Mose, aber das sei jetzt dahingestellt. Auf jeden Fall, in 3. Mose haben wir es so wörtlich. Werdet heilig. Frage. Wieso kann Petrus ein Wort, das an Israel gerichtet wurde, dem alttestamentlichen Volk Gottes, wieso kann er jenes Wort zitieren und sagen, deswegen, weil Gott das da gesagt hat, sollt ihr so sein? Es war ja nicht an sie gerichtet. Ihr sollt so sein, weil Gott Israel, weil Gott jenen gesagt hatte. Wie wenn wir sagen würden, eine Lehrerin in Japan hat gesagt, sagt zu den Schülern, macht die Tür zu, weil in Deutschland geschrieben steht, man soll die Tür zumachen. Zwei verschiedene Länder. Wie bringen wir das auf die Reihe? Nun ist es so, im Gegensatz zur Auffassung von einigen Bibellehrern, ist die Gemeinde nicht erst entstanden in einem gewissen Sinne mit Pfingsten. Mit Pfingsten ist die bereits bestehende Gemeinde Gottes eingemündet in das neue Reich Gottes und sie ist versehen worden mit dem Heiligen Geist. Und die neutestamentliche Gemeinde, der Leib Christi, ist geboren worden. Das stimmt. Aber wir haben noch ein anderes Bild. Wir haben das Bild vom Ölbaum. Die Wurzel, der Stamm, ist ein Stück. Das griechische Wort für Wurzel heißt Wurzel mit Stamm, die ganze Sache. Der Stamm ist die Fortsetzung der Hauptwurzel. Also dieses Zentrum der Pflanze, das ist Israel, das gläubige Israel. Ich denke, ich hatte hier, hatte ich die zwei Kreise hier in diesem Kreis erwähnt? Vielleicht nicht. Nein. Und es ist eine Hilfe. Wir haben zwei Israels. So wie wir auch zwei Christentums haben, ja? Zweierlei Arten von Christen. Wir haben das biologische, darf ich es mal so nennen, das biologische, das von Abraham, Isaac und Jakob herkommt, Israel. Man wird geboren in dieses Volk. Dann haben wir das echte Israel, das heißt die Israeliten, aus dem ganzen, aus dem großen Kreis, die nun wirklich von Herzen Gotteskinder sind, beziehungsweise Gottes Nachfolger sind, die wirklich Gott lieben und wirklich das Gesetz halten und so weiter. Menschen nach seinem Herzen. Diese werden die Chassidim genannt oder die Frommen. In dem Psalmen tritt man diesen Begriff immer wieder an. Immer wieder merkt man im Lesen des Alten Testamentes, es wird ein Unterschied gemacht zwischen einem großen Israel und einem inneren Israel. Auch in den Propheten. Bis dann geschrieben steht, ein Rest wird bleiben. Das ist das Bild. Das große Israel, der äußere Rand, der kann noch da sein, Gott wartet auf Buße. Aber wenn das nicht geschieht, kann das Gericht kommen. Und dann kristallisiert es sich, bleibt der innere Kern, der Rest. Aber vorher war dieser Rest da und der größere Teil war da. Und aber der größere Teil, der Rand, tat nicht Buße. So haben wir also ein Kern Israel, das sich durch das Alte Testament hindurchzieht. Und nun haben wir bei Jesus, wenn er in die Welt kommt, etwas Interessantes. In Johannes 1 steht geschrieben, er kam in sein Eigentum. Was ist Eigentum? Was ist, wie?
Besitz.
Ja, aber in diesem Text, was meint Johannes mit Eigentum?
Israel.
Israel, er kam. Er kam in Israel, in Bethlehem. Er kam also in dieses größere Israel. Er kam in sein Eigentum. Das ist Besitz, stimmt. Das ist richtig. Aber was heißt es im nächsten Satz? Aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Jetzt haben wir zwei Eigentümer. Eigentum nahm ihn nicht auf, Eigentum nahm ihn auf. Ja? Sie haben zweierlei. Die Seinen, die wirklich sein waren, die waren alle Gottes. Ja? Sie gehörten alle ihm. Aber sie wollten Gott nicht als ihr Eigentum haben. Und dann hat Gott sie fahren gelassen mit der Zeit, 70 nach Christus. Aber inzwischen wartete er, weinte über Jerusalem. Also die Seinen, der Kern, die nahmen ihn auf. Entschuldigung, jetzt habe ich mich versprochen. Die Seinen, dieses Eigentum, nahmen nicht auf. Aber die, die ihn aufnahmen, das war der Kern. Ja. Die, die ihn aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, das Recht, später mit Pfingsten Gottes Kinder zu werden. Vorläufig waren sie also Anhänger von Jesus. Johannes spricht wieder davon in Kapitel 7. Das sagt er von dem Heiligen Geist, denn die bekommen sollten noch nicht, erst mit Pfingsten, die an ihn glaubten. Es waren also einigen Israel, die glaubten an den Messias. Und als Pfingsten kam, dann wurde dieser Kern, dieses innere Israel, wurde dann Gemeinde Jesu Christi. Aber die Geschichte läuft zurück nach Hebräer Kapitel 12 oder 10. Geht das zurück sogar bis auf Abel, der erste Gerechte gleichsam, der gestorben ist. Wir haben also diesen inneren Kern, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht verliere, werdet heilig. Wo wollte ich hin? Das ist jetzt. Wir müssen für mich beten, denn mein Gewissen, mein Gedächtnis.
Und das muss wichtig ist.
Danke, danke, Rudolf. Das war's. Ob das Zitat gerechtfertigt ist. Gott hat dieses Wort an Israel gegeben und das echte Israel hat es beherzigt. Das echte Israel war bemüht, heilig zu sein. Und weil Gottes Volk von Generation zu Generation im Grunde dasselbe ist, kann Gott ein Wort, das er einmal gesagt hat, an diese Gemeinde noch einmal verwenden für eine spätere Generation. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Es steht einige Male geschrieben, Jesus erinnert die Pharisäer und Schriftgelehrten an das, was in der Bibel geschrieben steht und sagt, habt ihr nicht gelesen? Als ob jenes Wort an sie gerichtet war. Das sagt uns, dass Gottes Wort ewig ist, ewiglich gültig. Was Gott einmal seinem Volk sagt, das sagt er nicht nur den damals Lebenden, sondern auch ihren Kindern. Das bleibt so. Und wenn dann zig Generationen später eine Generation da ist, gilt dieses Wort, das Gott hier den Vätern gesagt hat, auch ihnen. Deshalb, weil Gott grundsätzlich gesagt hat zu seinem Volk, werdet heilig, ihr gehört jetzt zu diesem Volk, ihr seid aufgepfropft, Römer 11, auf diesen Stamm, jetzt kommen wir zurück zu dem Bild, ihr seid aufgepfropft auf diesen Stamm, deshalb gilt dieses Wort auch euch, weil ihr jetzt Teil dieses Volkes seid, dieses Gottesvolkes. Also, Gottes Wort ist ewig und seine Gemeinde hat eine lange Geschichte. Und deshalb können wir das Alte Testament immer wieder auch auf uns anwenden. Wie sollten wir wissen, ob Psalm 119 zum Beispiel auf uns sich beziehen, ob wir das in Anspruch nehmen dürfen. Ja? Wir gehören zu jenem Volk. Allerdings, der Heilige Geist hat einen großen Unterschied gemacht. Und so leben wir jetzt schon gleichsam im Himmlischen, sagt Paulus in Epheser Kapitel 2. Wir kommen zum Schluss dieses Abschnittes. In aller Lebensführung, weil geschrieben ist, werdet heilig, weil ich heilig bin. Da klingt 1. Mose 1 an. Das heißt, Gott hat uns in seinem Bilde geschaffen und das verpflichtet uns, uns so sein zu wollen, wie Gott ist. Wir sind seine Kinder und wir sollten so sein, wie er ist. Weil Gott heilig ist, deshalb sollen wir heilig sein. Und weil es geschrieben ist, sollten wir heilig sein. Wir werden also von verschiedenen Seiten motiviert. Werdet heilig, weil ich heilig bin. Vielleicht noch zum Schluss eine Kuxstelle aus Römer Kapitel 3. Können wir zum Abschluss kommen? Römer Kapitel 3. Ab Vers 19. Aber wir wissen, alles, was auch immer das Gesetz sagt, spricht es für die, die im Gesetz sind. Das ist Israel, damit jeder Mund gestopft werde und die gesamte Welt unter das gerechte Gerichtsurteil vor Gott komme. Was fällt uns auf? Wir haben zwei Kreise. Dieses Mal die ganze Menschheit, die ganze Welt. Und dann einen inneren Kreis, Israel als Volk. Das Gesetz wurde durch Mose an Israel gegeben. Aber damit gleichzeitig an die ganze Welt. Aus zwei Gründen. Paulus macht in Kapitel 2 deutlich, dass das, was er Israel gesagt hat, das hatte er schon allen Menschen gesagt, als er sie schuf. Er hatte ihnen ein Gewissen gegeben, ein Muster von dem, was ihnen gefiel. Das Gesetz hat das veräußert. Das liest man jetzt, aber das ist, was das Gewissen schon sagt. Deshalb können Heiden von Natur schon vieles von dem, was das Gesetz fordert, tun, wenn sie bemüht sind, nach ihrem Gewissen zu leben. Also liegt eine Verwandtschaft zwischen Israel vom Gesetz her, eine Verwandtschaft zwischen Israel und allen Menschen. Zweitens, nicht nur vom Gewissen her ist eine Verwandtschaft, sondern von der Pflicht Israels, das, was es aus der Hand Gottes bekam, weiterzutragen. Was Gott Israel anvertraute, war das Wort, aber um es weiterzugeben, da hat Israel als Volk versagt. Aber zwei sind treu geblieben. Die ersten waren die Propheten. Wenn Sie die Propheten lesen, lesen Sie immer wieder, wie einzelne Propheten hin zu Völkern gegangen sind. Dies ist ein Wort an Ägypten, das ist ein Wort an Esau oder an die Edomiter, das ist ein Wort an Babylon und so weiter. Die verschiedenen Völker, Assyrer und so weiter, die werden angesprochen. Gottes Wort wird an sie weitergegeben. Und Jesus hat es natürlich in vollkommener Weise getan. Das ist die zweite Partie. Er, der stellvertretende Israelit, ja, der das Israel in sich verkörpert, er ist anstelle von Israel gehorsam gewesen und hat dann auch das Opfer für dieses gesamte Israel getragen. Darum, weil Gott das Gesetz gegeben hat, soll die ganze Welt den Mund halten und unter das gerechte Gerichtsurteil kommen. Darum, aus Werken des Gesetzes wird kein Fleisch, nicht nur Israel, kein Fleisch, kein Mensch vor ihm gerechtfertigt werden. Denn durch das Gesetz entsteht nicht Gerechtigkeit, sondern Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz kann nur Licht geben, keine Kraft, um anders zu werden. Nun ist aber ohne Gesetz oder abseits vom Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, in Person. Bezeugt durch das Gesetz und die Propheten, reichlich bezeugt, Gottes Gerechtigkeit durch Glauben an Jesus Christus, also in ihm ist die Gerechtigkeit, für alle und auf alle, die glauben, Jude oder Nichtjude, denn es ist kein Unterschied, denn alle Menschen sündigten, nicht nur Israeliten, und sie reichen nicht an die Herrlichkeit Gottes heran. Sie kommen nicht ran, sie zu klein. Und dieses, wie viel kleiner sie sind als Gott oder viel, viel minder an Herrlichkeit sie haben, das macht nichts aus. Denn wer nur an einem Stück ungehorsam gewesen ist, Galater 3 und Jakobus Kapitel 2, Vers 10, während einem sündig, der ist des ganzen Gesetzes schuldig geworden. Deshalb kann Paulus sagen, du tust dasselbe. Nun aber ist ohne Gesetz das Gesetz Gerechtigkeit offenbart worden. Denn alle sündigten und sie reichen nicht an die Herrlichkeit Gottes heran. Aber diese Herrlichkeit ist uns gegeben, Römer Kapitel 8, in Jesus Christus. Und wenn du wiedergeboren bist, dann hast du diese Gerechtigkeit geschenkt bekommen. Und nun fängt Gott von innen her an, das zu verwirklichen, was das Gesetz von außen her, können wir vielleicht sagen, versucht, aber es war zu schwach, sagt Paulus nur gewagt. Und von innen her darf jetzt der Heilige Geist das verwirklichen. Wir haben einen Sinn bekommen, sagt Johannes. Das Gewissen ist erneuert worden. Wir haben das Wort Gottes, wir haben den Heiligen Geist. Werdet also heilig. Wir wollen zum Schluss kommen und zusammen beten. Rudolf, möchtest du mit uns zum Schluss beten?
Ja, Jesus, wir danken dir vom Herzen, dass wir dir in deinem Wort wieder neu begegnen durften heute Morgen. Danken, dass du im Umgang mit deinem Denken unser Denken erneuerst. Danken dir, dass du uns befreist von der Neigung, sich anzupassen und nicht aufzufallen und ja, unterzutauchen und ganz anders zu leben, wie wir früher gewohnt waren. Wir danken dir, dass du uns dazu befreist, weil du auch in unser Leben gekommen bist. Wir danken dir für diese große Gnade und für die Bevorzugung, die uns erreicht hat, dass wir dir nachfolgen dürfen, dass du in uns lebst, vor so vielen, die dich nicht erkennen werden. Wir danken dir von Herzen auch für diesen Morgen. Amen.
Amen. Wir nehmen Platz. Hat jemand noch ein Lied vorzuschlagen, das wir als Antwort singen könnten?
235.
Noch einmal?
235.
235. 235.